Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Willkommen bei Breitband, am Mikrofon Thomas Jedicke. In 3,5 Wochen wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten. Welchen Einfluss haben die digitalen Medien auf Wahlkampf und Politik in den USA? Wir reden darüber. Außerdem bis 15 Uhr im Programm: nötiger Beitrag zur Sicherheit oder Überwachungswahn? Wie viel muss der Staat von uns wissen? Ein Zwischenbericht vom heiß umkämpften Datenmarkt. Am Schluss, hoffentlich nicht zu spät, Selbsthilfegruppe 2, unser Blockspiel der Woche, und Martin Riesel hat die Netzmusik. Martin, was geht?
Es geht das Musiknetzwerk Duload.de. Duload schreibt man mit Doppel-O. Und da findet man unter anderem viele Nachwuchskünstler. Zum Beispiel Brownie Ma. Das ist ein junger Mann aus dem schweizerischen Kanton Graubünden. Dementsprechend rappt er auf Schweizerdeutsch. Ei Nacht via Keini mit Brownie Ma.
Am 4. November wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten. Sie haben die Wahl zwischen Barack Obama aus dem Lager der Demokraten und John McCain, der für die Republikaner ins Rennen geht. Auch im Netz setzen die Wahlkämpfer zum Endspurt an. Lars Überland über Blogs and Politics made in USA.
Beim letzten US-Wahlkampf 2004 gab es diese Stimmungsverbreitungsmaschine YouTube überhaupt noch gar nicht. Beim Parteitag der Demokraten 2004 in Boston waren Blogger erstmals zugelassen wie richtige Journalisten. Wer damals gesagt hätte, dass Wahlkampf ganz ernsthaft bei Facebook und YouTube geführt werde, den hätte man für visionär bekloppt erklärt. Aber die YouTubisierung der Welt ist fortgeschritten. Interessierte Jungwähler gründen also inzwischen Gruppen bei MySpace und schicken den Kandidaten Fragen. Und vor ein paar Monaten hat CNN für eine Politikersprechstunde die Fragen bei YouTube-Nutzern eingesammelt. Internet kann eben ganz andere Dinge leisten als übliche Fernsehsender. Die 40 Minuten lange Rede von Barack Obama zum Rassismusproblem wurde nicht nur millionenhaft abgehört, sondern auch in diverse Songs namhafter Hip-Hop- und Soul-Künstler eingebaut. Und dies führt wieder zurück zu den Abspielportalen im Netz. Alle 1518 Obama-Videos auf YouTube anzusehen, das müssen wir ja jetzt nicht. Aber anscheinend hat Obama die Kontrolle über ein völlig neues, völlig unberechenbares Massenmedium. Sarah Palin had a clear message. John McCain is a maverick. Da macht dann schon mal John McCains Tochter einen eigenen Blog auf, in dem sie Mode- und Musiktipps gibt und von den Wahlkampferfolgen des Daddys berichtet, als Blondine mit leichtem Hip-Hop-Outfit. Manche Blogs verlinken nur noch die Informationen, die sie ihren Lesern rüberschieben wollen, alle wesentlichen Infos auf einer Seite. Die Empörungsmaschine MoveOn.org kann per Mausklick Menschenmassen mobilisieren und die Kandidaten agitieren in Facebook oder MySpace. Aber selbst wenn die Blogs nicht per se glaubwürdiger sind als zum Beispiel die Fox News, bilden sie immerhin kein Meinungsmonopol.
Hi there!
Dabei ist allerdings der zum Abenteuer neigende Effekt der digitalen Mundpropaganda nicht zu unterschätzen. Als es den überaus ernsthaften, ehrenwerten Mormonen-Kandidaturbewerber Mitt Romney mal ins Netz trieb, da wurde er dort zur gerne anklickbaren Lachnummer, als er mit Hip-Hop-Slang und einem 10 Jahre alten Karibik-Hit versuchte, sich bei jugendlichen Schwarzen anzuwanzen.
Amerika vor der Präsidentschaftswahl. Der freie Journalist Tobias Moorstedt war 2 Monate lang in den USA unterwegs und hat den Wahlkampf beobachtet. Aus seinen Eindrücken hat er das Buch Jeffersons Erben, wie die digitalen Medien die Politik verändern, gemacht. Vor der Sendung habe ich Tobias Moorstedt gefragt, welche Bedeutung Blogs im US-Wahlkampf tatsächlich haben.
Blogs haben eine sehr große Bedeutung im US-Wahlkampf, aber den Einfluss, den das Internet oder digitale Medien überhaupt auf den Wahlkampfverlauf nehmen, geht über die Blogger an sich hinaus. Da bieten sich noch viel ganz andere Möglichkeiten für die Kandidaten, mit den Menschen in Kontakt zu treten, direkt ohne Vermittlung über Medien oder eben auch Blogger. Barack Obama zum Beispiel hat eine ganz hervorragende Webseite gebaut, die heißt mybarackobama.com, auf der man sich anmelden kann und wo sich sozusagen seine gesamte Community organisiert ist. Grundsätzlich gilt 2008 als in den USA mittlerweile als die erste echte Internetwahl.
Wie kann man diese Szene der Blogger beschreiben? Ist das eine homogene Szene oder unterscheiden die sich sehr?
Ich glaube, wir müssen aufhören, sozusagen vom Blogger als Individuum zu sprechen oder ihn so zu denken. Das eindrucksvollste Phänomen sind Blogs wie Daily Kos oder mydd.com. Das sind politische Blogs, die von jeden Tag von knapp 100.000 Leuten gelesen werden. Das ist nicht mehr so organisiert, dass da ein Mensch sich hinsetzt und seine Meinung schreibt, sondern das ist eigentlich ein Autorenkollektiv, die zusammen mit ihren Lesern in Interaktion Themen bearbeiten. Das ist also nicht so nur ein Kommentar, sondern sind die Blogs in den USA mittlerweile ein Tool für Aktivisten, mit denen man Geld, Aufmerksamkeit sammelt und im Wahlkampf strategisch einsetzt. Und da sind sie auch teilweise sehr erfolgreich.
Und was sind das für Leute, die das machen, die diese Blogs schreiben? Machen die das hauptberuflich oder ist das ihr persönliches Engagement, was sie dazu bringt, damit zu machen?
Ich glaube, dass das am Anfang immer persönliches Engagement ist. Zum Beispiel MyDD, es steht für My Direct Democracy. Das hat Jerome Armstrong, ein ungefähr 40-jähriger Mann, im Jahr 2000 etwa gegründet, 2001, einfach um zu sagen, ja, mir passt das nicht, wie das in unserem Land läuft. Irgendwie, ich habe meine Meinung, ich möchte sie äußern und es gibt diesen neuen Kanal. Und mittlerweile ist das natürlich zu einem Hauptberuf geworden, wenn man jeden Tag sozusagen die Leserschaft einer kleinen oder mittelgroßen Zeitung hat. Dann hat man natürlich Werbeeinnahmen, dann hat man Anfragen von Parteien, Politikern, ob man sie beraten könnte. Also Jerome Armstrong ist mittlerweile, man nennt ihn den Blogfather in Amerika, und er ist mittlerweile ein gefragter Politikstratege und einer der einflussreichsten demokratischen Berater in Washington.
Dennoch gibt es immer noch Medienexperten, sogenannte Medienexperten, die behaupten, die Blogs seien zu vernachlässigen, das sei nicht mehr als bunte Unterhaltung. Ist das tatsächlich so, dass die Blogger auch durch ihre Aktivitäten Skandale aufdecken, dass sie journalistisch tätig sind, dass sie Politiker unter Umständen auch zum Rücktritt bewegen können? Wie hoch ist deren Bedeutung?
Ja, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man nicht immer Old Media gegen New Media aufrechnen sollte, sondern ich bin grundsätzlich froh, dass es diese neue Kraft gibt. Es gibt natürlich in den USA, in Deutschland ja auch, Blogs, die durchaus journalistisch tätig sind. Es gibt zum Beispiel Talking Points Memo, ein sehr einflussreicher Blog in Washington. Der hat ganz stark dazu beigetragen, dass ein Skandal um George W. Bush aufgedeckt wurde, und die Mainstream-Medien haben aus irgendwelchen Gründen diesen Skandal übersehen oder wollten das nicht wirklich verfolgen, und der Blog ist da dran geblieben und hat das aufgedeckt, und der Hauptautor des Blogs hat dafür auch einen sehr, sehr renommierten Journalistenpreis bekommen.
Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Europa, hier spielen die Blogs, glaube ich, lange nicht so eine große Rolle. Was glauben Sie, wie ist die Prognose für die Zukunft? Wie ist das zum Beispiel beim Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr? Wird sich da was verändern?
Ja, das wird sehr spannend. Ich weiß nicht genau, warum das Aktivitätsniveau so unterschiedlich ist. Ich glaube, es gibt immer einen gewissen Technology-Lag zwischen USA und Europa, dass wir vielleicht irgendwie, wir verwenden den BlackBerry und das iPhone nicht ganz so selbstverständlich. Die Wi-Fi-Netze sind nicht ganz so ausgebaut. Das sind 2-3 Jahre, die wir vielleicht da hinterher sind. Anders, vielleicht gibt es auch einfach grundsätzliche Unterschiede im System. Vielleicht geht politisches Engagement in Deutschland eben immer über diesen Parteiapparat, während der in den USA ja fehlt sozusagen und da das Individuum mehr in den Vordergrund treten konnte, als es eben plötzlich diesen neuen Kanal gab. Wie es nächstes Jahr aussieht, kann ich wirklich sehr schwer vorhersagen. Ich weiß, dass viele Leute, die ich besucht habe, Strategen, Blogger, Programmierer, auch Besuch hatten von der SPD und von der CDU in den letzten Monaten, die auch wissen wollen, ja, wie werde ich jetzt zum Online-Hype? Wie kann ich das Internet für meine Zwecke verwenden oder, um es positiv zu formulieren, wie erreiche ich die Menschen besser? Die sagen, also diese Programmierer sagen dann auch, wir bauen Blogs, wir bauen Webseiten, Oberflächen, Strukturen, mit denen man mit Menschen oder die Menschen miteinander kommunizieren können. Was sie auch noch brauchen, ist natürlich eine Idee oder eine Person, die die Menschen anregt und begeistert. Und vielleicht ist das eher das Hauptproblem, das wir 2009 haben.
Der Journalist Tobias Moorstedt im Gespräch mit Breitband über digitale Medien und Politik. Mehr dazu auch auf unserer Seite breitband-online.de.
Breitband Netzmusik.
Ja, und da geht's heute um Duload.de. Duload mit Doppel-O geschrieben. Dieses Musikportal wird in Berlin gemacht, vor allem für den deutschsprachigen Raum. Die Grundintention war dabei, ein Netzwerk zu schaffen, in dem können Musiker und Fans interaktiv in Kontakt treten. Also, da gibt's Bands, viele nämlich, die haben Profile mit ihrer Musik drauf und die kann man dann kontaktieren. Aber man kann auch Freunde da finden, dann vor allem über einen gemeinsamen Musikgeschmack. Also das Ganze ist auch ein soziales Netzwerk, nicht so groß, aber ähnlich wie MySpace. Duload.de hat sich dann in den vergangenen 2,5 Jahren noch wesentlich erweitert. Es gibt inzwischen Wettbewerbe für Nachwuchsbands in Kooperation mit Festivals. Also wer da gewinnt, der tritt dann auch bei einzelnen Festivals auf. Außerdem gibt's einen eigenen Online-Shop und Duload bringt Musiker auch ohne Plattenvertrag zu iTunes und ähnlichen Musikshops im Netz. Als neuestes hat man nämlich im April ein eigenes Netzlabel gegründet. Da können sich junge Musiker vermarkten lassen. Und als Gratis-Download gibt's jetzt von diesem Netlabel die erste Compilation mit einem breiten musikalischen Querschnitt, mit allem, was sich da so tummelt. Mir am besten gefallen hat eine Band aus der Nähe vom hessischen Wetzlar. Briel heißen die. Wohl deshalb, weil der Sänger und Gitarrist Stefan Briel heißt. Und diese Briel mit Doppel-E, die haben nicht nur mir gefallen, sondern sogar einem Kritiker des International Online Music Magazine. Der hat geschrieben, Briel steht für wirklich großartiges Songwriting und das können Sie hier hören im Song What I Deserve, Briel.
adding down these words can only make it worse. Got to aim more precisely. First think about it, then talk. Got to watch every step of my way. Pass a red light, then walk. Got to aim more precisely. First think about it, then talk. Got to watch every step of my way. Pass a red light, then walk. Oh, once again I get what I deserve. And by the way, it's not exactly what I really want to have. Once again I lose. Once again I try.
Real aus Hessen mit What I Deserve, ein Titel von der Netlabel-Compilation von Duload. Den Link dazu finden Sie unter breitband-online.de und mehr Musik von Duload.de dann in etwa 10 Minuten.
Breitband Porträt.
Der illegale Handel mit privaten Daten boomt. Ein Skandal jagt den nächsten. Vor einer Woche wurde bekannt, dass T-Mobile 17 Millionen Kundendaten geklaut wurden. Über zu wenig Arbeit hat sich der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Berlin und Vorsitzende von Europas Datenschützern Alexander Dix bei Michael Mayer nicht beschwert.
Ich halte das nicht für einen Kampf gegen Windmühlenflügel, wenn man sich darüber klar wird, dass wir den Datenschutz nicht sicherstellen und auch nicht sicherstellen sollen. Dafür sind alle die verantwortlich, die Daten erheben und speichern, im Übrigen auch die, die sie preisgeben. Also auch jeder Einzelne hat eine gewisse Verantwortung dafür, was er von sich preisgibt.
Dass Alexander Dix gelernter Jurist ist, merkt man sofort. Die klare Sprache, die präzise Formulierung, das liegt ihm. Dix, groß, schlank, mit grauem, kurzem Bart, wurde 1951 in Bad Homburg geboren und war nach Stationen in Hamburg und Heidelberg ab 1998 Landesbeauftragter für Datenschutz in Brandenburg, dort auch zuständig für die Akteneinsicht bei den Behörden. Seit 2005 ist er sozusagen oberster Datenschützer Berlins. In dieser Funktion leitet er auch die International Working Group on Data Production in Telecommunications, bekannt auch als Berlin Group, die sich länderübergreifend mit Datenschutz befasst. Dix ist es wichtig zu betonen, dass er nicht von irgendeiner Regierung bestellt wurde, sondern vom Landesparlament. Sein Job ist es, die Landesregierung und privatwirtschaftliche Unternehmen in Berlin beim Thema Datenschutz zu beraten – eine Arbeit, die immer wieder neue Herausforderungen birgt. Die vor einigen Wochen geführte Debatte über den illegalen Verkauf von Daten bewertet Dix positiv und fordert drastische Konsequenzen im Bereich der Weitergabe von Daten.
Als erstes muss der Gesetzgeber sicherstellen, dass nicht nur der Handel mit Kontodaten und Geburtsdaten illegal ist, sondern auch der Handel mit Adressen, mit einfachen Namen und Anschriften. Der ist bisher nämlich nicht illegal, sondern der einzelne Bürger muss erstmal dafür sorgen, dass er unterbunden wird. Das kann nicht weiter so sein. Es muss klar geregelt werden, dass ohne die ausdrückliche und informierte Einwilligung jedes Einzelnen mit Adressdatensätzen kein Geld verdient werden darf.
Aber auch der Verkauf und der Handel am Telefon selbst sollten aus Sicht von Dix verboten werden, denn das sei ja das Kernproblem, die, wie er sagt, Wegelagerei per Telefon. Mindestens ebenso besorgt Dix die freiwillige Weitergabe von Daten im Internet. Soziale Netzwerke wie Xing, Facebook, MySpace und so weiter seien eine echte Gefahr, gerade für Jugendliche, meint Dix. Die Social Networks seien zwar eine schöne Erfindung, aber man müsse eben aufpassen, was man da alles ins Netz stelle.
Also hier muss man ein anderes Verhältnis zur Privatsphäre schon konstatieren, eine Art Kulturwandel, kann man sagen. Es wird einfach nicht realisiert und in seiner Tragweite nicht begriffen, dass das Internet nichts vergisst, dass alle diese Informationen nicht löschbar sind im Effekt und dass von den Personalchefs bis zu anderen Interessenten diese Informationen irgendwann mal auch genutzt werden und den Betroffenen dann unter die Nase gehalten werden mit existenziellen, möglicherweise negativen, bedrohlichen Konsequenzen. Und darüber sollte man mal nachdenken, bevor man sich also besoffen ablichten lässt und ins Netz stellen lässt oder dergleichen, auch so cool und witzig das im Augenblick erscheinen mag.
Das Internet ist für Dix aber keineswegs nur eine Bedrohung, im Gegenteil, er sieht alle Vorteile des Netzes und schätzt diese auch. Er selbst würde sich nie einem dieser Social Networks anschließen. Wenn er im Internet unterwegs ist, verhält Alexander Dix sich aber dennoch gelegentlich so wie jeder andere Nutzer auch.
Also ich gehe durchaus auch Risiken ein in diesem Bereich, das ist mir bewusst. Ich bestelle auch Bücher in Online-Buchläden und weiß um die Konsequenzen und die Risiken, die damit verbunden sind. Ich habe bisher noch keinen Schaden davongetragen, aber ich weiß, dass das durchaus geschehen kann. Und ich würde jedem raten, sich zunächst mal, wenn er solche Angebote nutzt, sich über die Bedingungen von den Vertragsbedingungen über die Datenschutzpolicy, wenn es eine solche überhaupt gibt, zu informieren, bevor man da irgendwas anklickt. Man sollte sich immer auch Gedanken darüber machen, wo man welche Informationen hinterlässt und möglicherweise das auch dokumentieren, damit man hinterher weiß, welche Wege bestimmte Daten genommen haben könnten, um zumindest eine Chance zu haben, dann Maßnahmen zu ergreifen.
Alexander Dix ist, egal um welches Thema es geht, stets ein Mann des klaren und offenen Wortes. Vor einem Jahr erregte er großes Aufsehen, als Dix sagte, die Kontrolle der von Schülern in die Schule mitgebrachten Handys nach Gewaltdarstellungen und Pornos durch die Lehrer widerspreche dem Fernmeldegeheimnis. Ein Aufschrei ging durch die Zeitung. Dix wollte jedoch nur zum Ausdruck bringen, manches, was da auf den Handys sei, sei ein Fall für die Polizei und nicht für die Lehrkräfte. Der Senat von Berlin bestärkte ihn dann in seiner Haltung. Trotz all dieser neu entstehenden Probleme, beispielsweise auch die Bestrebungen der Sicherheitsbehörden, immer mehr Daten über die Bürger zu sammeln, mache ihm seinen Job Spaß, sagt Alexander Dix.
Ich finde es eine außerordentlich spannende Aufgabe, weil die Herausforderungen, gerade auch durch die technische Entwicklung, durch die politische Diskussion über das, was wie Sicherheit unter gleichzeitiger Achtung der Freiheit des Einzelnen gewährleistet werden kann, immer wieder neu geführt werden muss. Das finde ich nach wie vor außerordentlich spannend und ich stehe jeden Morgen auf und sage, diesen Job mache ich gerne, weil ich weiß, dieser Tag wird mit Sicherheit nicht so wie der letzte Tag werden. Es kommen immer neue Herausforderungen auf uns zu.
Alexander Dix im Porträt von Michael Mayer.
Breitband, Medien und Meinungen.
Telekom verstärkt den Datenschutz. Die Deutsche Telekom zieht die Konsequenz aus den Datenskandalen der vergangenen Monate und ringt mit einem Datenschutzprogramm um das Vertrauen der Kunden. Das Unternehmen plane ein neues Vorstandsressort für Datenschutz, kündigte Vorstandschef René Obermann am Freitag in Bonn an. Damit sollten Datenschutz und Sicherheit künftig auf oberster Management-Ebene verankert werden. Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass dem Unternehmen bereits 2006 rund 17 Millionen Kundendaten aus dem Mobilfunkbereich gestohlen wurden. Nun bestätigte Obermann, dass bundesweit in 6 weiteren Fällen entwendeter Daten ermittelt werde. Doch vertrauensbildend seien Obermanns Rechtfertigungen nicht gewesen, kommentiert die Taz und bezweifelt, dass die Konzernspitze wirklich verstanden habe, was falsch gelaufen ist. Die Grünen Datenschutzbeauftragte im Bundestag Silke Stocker forderte in der Frankfurter Rundschau gar einklagbare Schadenersatzansprüche für Kunden. Der Krake streckt sich. Bei dem Bestreben, das Web zu organisieren, hat Google bislang einen Bereich vernachlässigt, die Blogs. Jetzt hat das Unternehmen eine Neuauflage seines Blog Search vorgestellt. Die neue Version soll den Blogs mehr Aufmerksamkeit und eine bessere Aufbereitung zukommen lassen. Doch besser geworden ist die eigentliche Blogsuche nicht, kommentiert der Online-Dienst netzwertig.com den Relaunch. Bei der Suche nach konkreten Begriffen, Themen oder Links seien die Ergebnisse genauso recht und schlecht wie bisher. Die gute Nachricht, Google hat die Startseite der von Google News angeglichen und stellt dort die meistdiskutierten Themen der Blogosphäre geordnet vor. Microsoft schafft werbefreie Zone. In der Beta-Version des Internet Explorers 8 richtet der Softwarekonzern eine Funktion ein, die das Akzeptieren oder Ablehnen von Cookies und Abfragen von Drittanbietern ermöglicht. Damit ist die Verfolgung von Surfaktivitäten der User und ihrem Verhalten auf Webseiten blockiert. Diese Angaben werden von Webseitenbetreibern in der Regel zu Werbezwecken gesammelt. Microsoft macht selbst einen Teil seines Umsatzes mit Online-Werbung. Andere Browser haben diese Funktion zwar schon lange, aber der Internet Explorer 8 mache es dem User besonders bequem, das Akzeptieren von Cookies an- und wieder auszuschalten. Außerdem, kommentiert die Zeit, habe der Internet Explorer mit Abstand den größten Marktanteil und hätte damit sogar das Potenzial, Google zu ärgern.
Breitband. Netzmusik.
Und da geht es auch im zweiten Teil um das deutsche Musiknetzwerk Duload.de. Martin, bisher haben wir Schweizer Folkrap gehört und einigermaßen glatte Popmusik. Was gibt's sonst noch?
Naja, es gibt einen ziemlich breiten musikalischen Querschnitt, also eigentlich alles, was so an Popstilen vorhanden ist. Jetzt machen wir mal ein bisschen Rockmusik, würde ich sagen. Zunächst mit einer Band aus der wahren Provinz, wie die Pascals in ihrem Duload-Profil sich selbst beschreiben. Die kommen aus Egeln, das ist ein Kaff bei Magdeburg, und sehen sich in der Tradition von deutschen Kollegen wie Tomte oder Tokotronik. Die Pascals mit Alternativen in uns. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur. Die Pascals mit Alternativen in uns war das. Ein Song, der ist zu finden auf der Netlabel-Compilation von Duload.de.
Also Bands werden da zusammengestellt, die dort auf der Seite unterwegs sind, oder?
Ja, und noch ein bisschen genauer gesagt, also auf dieser Compilation, setzt sich so zusammen, Duload hat ein eigenes Netzlabel gegründet und die besten Bands, die sie da selber eben vermarkten, auch für andere, sind jetzt auf so einem Sampler versammelt und den kann man sich gratis runterladen bei Duload.de.
Und was kann man noch mit der Seite machen? Geht noch mehr?
Ja, das ist noch viel mehr eigentlich. Also es sind nicht längst nicht alle Musiker oder Bands, die so einen Vertrag haben mit diesem Netzlabel. Es gibt viel mehr, auch auf weitaus niedrigerem Niveau. Also das ist eine Plattform gerade auch für Nachwuchsmusiker. Aber grundsätzlich keine Plattform zum gratis runterladen, sondern es gibt vieles nur zum Hören als Stream oder auch zum Kaufen im eigenen Shop oder mit Links zu anderen großen Online-Shops. Also im Wesentlichen ist es aber eine Musik-Community. Es geht um Austausch und Vernetzung zwischen Musikern und Fans, aber auch um Freunde zu finden, also ein soziales Netzwerk.
Und wie sieht die Seite aus? Macht's Spaß, da unterwegs zu sein?
Ja, macht schon Spaß. Es ist ziemlich bunt und ziemlich umfangreich aufgebaut. Also es gibt sehr viele Tools, je nach Interesse, ob ich nun Künstler bin oder auf der Suche bin, halt nach Musik oder nach Freunden. Die Profile dann, wenn ich die anklicke, sehen ein bisschen ähnlich aus wie bei MySpace. Den Rest, den finde ich allerdings optisch ansprechender als da. Man spürt so ein bisschen, da haben sich viele Leute Gedanken drum gemacht, wie das Ganze dann auch aussieht und funktioniert. Und das seit fast 3 Jahren. Also es lohnt sich zumindest mal reinzuschauen.
Und jetzt nochmal Musik. Rockig, oder irre ich mich?
Aber so richtig rockig, würde ich sagen. Motorrock ohne Bremspedal. So nennt die folgende Band aus Kiel und Berlin das, was sie macht. Bitte anschnallen. Mosquito Jack mit Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, so hieß diese Nummer von Mosquito Jack, Musik von Duload.de. Alle Titel können Sie nachlesen auf unserer Website unter breitband-online.de.
Breitband Besprechung.
Freiheit statt Angst. Auf einer Großdemonstration protestieren heute Nachmittag in Berlin Menschen gegen die zunehmende Überwachung und Bespitzelung durch den Staat. Seit Anfang des Jahres ist in Deutschland das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft. 6 Monate lang wird jetzt gespeichert, wer mit wem telefoniert hat. Von Januar nächsten Jahres gilt die Überwachung auch für E-Mail und Internet. Gegen das von der Großen Koalition beschlossene Gesetz läuft eine Verfassungsbeschwerde. Ich habe Florian Bischoff vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung vor der Sendung gefragt, ob er den Politikern glaubt, die sagen, wer nichts verbrochen hat, braucht auch nichts zu befürchten.
Also ich sehe ganz grundsätzliche Probleme, die auftreten, sobald Daten gespeichert werden. Schon ja, dieser Vorgang an sich weckt einfach auch Begehrlichkeiten, und wenn Daten einmal gespeichert sind, das haben auch die ganzen Skandale in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dann sind diese einfach nicht mehr sicher lagerbar und potenziell für Missbrauch einfach nutzbar. Ja.
Für Missbrauch nutzbar. Können Sie es an einem Beispiel festmachen? Können Sie konkret sagen, was denn mit solchen Daten passieren könnte?
Ja, es gibt da mehrere Beispiele. Also zum einen haben wir ja schon irgendwie hier Telekom-Skandale und so gesehen, dass Daten, die jetzt auf Vorrat gespeichert werden, beispielsweise eben in dem Fall Verbindungsdaten, eben auch beispielsweise von Telekommunikationsunternehmen genutzt werden können, um dann im Interesse eines Unternehmens Spionage zu betreiben. In der Vergangenheit gab es aber auch schon andere Skandale. Schon vor der Vorratsdatenspeicherung gab es ja Datensammlungen, die noch nicht ganz so zugänglich waren, wie das die modernen Methoden jetzt erlauben. Aber wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, in den Niederlanden Ende des letzten Jahrhunderts wurde ein Personenregister eingeführt, in dem die Religionszugehörigkeit mitgespeichert wurde. Und als dann die Nazis einmarschiert sind, wurde das beschlagnahmt und hatte zur Folge, dass die Judenverfolgung dort prozentual gesehen erfolgreicher war als in Deutschland, in Anführungsstrichen. Das ist sehr problematisch und zeigt auch, dass auch wenn man den Staat vertraut, der jetzt gerade die Daten für uns sammelt, beziehungsweise den Unternehmen vertraut, die die Daten dann speichern, man weiß nie, wo diese Daten irgendwann landen werden. Die Digitalisierung ermöglicht es, dass heute eben Daten einfach mal schnell kopiert werden können. Und da braucht man nur einen Mitarbeiter, irgendwo eine undichte Stelle, und die Daten wandern um die Welt.
Wenn wir das weiterdenken, dieses Beispiel, das heißt, die Datensammlungen werden immer kompletter. Ein sogenanntes Social Scoring. Was kann man mit solchem kompletten Datensatz anfangen?
Da gibt es vielfältige Anwendungen bzw. Missbrauchsszenarien. Die Deutsche AIDS-Hilfe beispielsweise warnt davor. Die ist ja auch einer der Unterstützer der Demonstration und ist auch mit dem Wagen auf der Demo vertreten. Die warnen davor, dass Präventionsarbeit an sich eben nicht möglich ist in einem Staat, in dem solche Daten gesammelt werden. Wenn ich bei der Deutschen AIDS-Hilfe anrufe, dann habe ich ja ein bestimmtes Anliegen, und diese Daten, die dann in einer Datenbank landen, die könnten eben beispielsweise für Versicherungsscoring benutzt werden. Das heißt, ich bekomme dann vielleicht keine Lebensversicherung mehr oder ähnliches. In Japan beispielsweise ist es so, wenn ich eine bestimmte Tageszeitung abonniert habe, dann bekomme ich keinen Job mehr. Also das hat ganz weitreichende Folgen, diese Datensammlungen. Die können wirklich auch dazu führen, dass ganze Existenzen vernichtet werden oder beziehungsweise verbrannt werden. Wenn ich ein komplettes Persönlichkeitsprofil einer Person habe, und es ist ja so, dass wenn man sich überlegt, was man an einem Tag bei Google beispielsweise an Suchbegriffen eingibt, dann ist das ja schon ein sehr umfassendes Bild, das man sich dadurch von einer Person machen kann. Dann offenbart man im Prinzip seine intimsten Geheimnisse, und das ist nicht absehbar, was sich daraus entwickeln kann.
Nun halten ja wiederum andere Leute dagegen, dass das alles übertrieben sei, diese Furcht davor, dass das ein Horrorszenario sei, das überhaupt nicht angemessen sei, weil das seien so viele Daten, die da erhoben werden, die gesammelt werden, dass das die Fülle einfach an Daten überhaupt gar nicht auswertbar ist. Oder gibt es denn konkrete Beispiele dafür, für das, was Sie eben gerade genannt haben, oder sind das nur theoretische Überlegungen?
Also dieses Argument, das zählte noch vor einigen Jahren, als die Stasi hier Daten gesammelt hat. Die haben tatsächlich riesige Berge an Daten angehäuft, die sie dann mangels der Digitalisierung nicht wirklich auswerten konnten. Wir haben aber heute spezialisierte Unternehmen und Software, die genau auf die Analyse von sozialen Beziehungen zwischen Verbindungsdaten, ja, die Analyse dieser Beziehungen optimiert ist. Also es ist ein Argument ja immer, dass hier keine Inhalte gespeichert werden. Es werden ja nur die Protokolle gespeichert, wer wann, mit wem, von wo aus telefoniert hat. Aber das ist tatsächlich auch schon ein großes Problem, denn mit Hilfe entsprechender Software kann man diese Daten eben modellieren und daraus Beziehungsgeflechte analysieren. Und die sind eben insbesondere, wenn man ein Interesse an Netzwerken von Journalisten und Informanten hat oder eben auch innerhalb von politischen Gruppierungen, die eben politisch aktiven Menschen, dann kann man da halt wirklich hat man dann ein Bild der gesamten Bevölkerung, wer mit wem telefoniert, wer mit wem befreundet ist. Das sind Informationen, die wirklich sehr privat Natur auch sind und können dann natürlich auch entsprechend missbraucht werden.
Aber mittlerweile ist es ja eigentlich so weit oder scheint so weit zu sein, dass sich diese Schraube überhaupt nicht mehr zurückdrehen lässt. Oder was haben Sie dagegen? Was können Sie machen, damit das gestoppt wird?
Naja, wir haben ja eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, die wir mit 34.000 Klägern die größte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist. Und wir sind da eigentlich ganz optimistisch, dass das Bundesverfassungsgericht da auch in unserem Sinne entscheiden wird, da es halt wirklich nicht vereinbar ist mit einem Recht auf informelle Selbstbestimmung. Und es gibt ja auch Alternativen zu der Totalprotokollierung sämtlicher Kommunikation. Also in den USA wird ja auch stark diskutiert über das Quick-Freeze-Verfahren. Das heißt, dass diese Daten halt wirklich nur im Bedarfsfall von einer Einzelperson auf richterliche Anordnung festgehalten werden, aber nicht eben in Voraus über die gesamte Bevölkerung.
Das war der Datenschützer Florian Bischoff im Gespräch mit Breitband.
Breitband, Netzmusik.
Und zwar solche von Duload.de, dem deutschen Musiknetzwerk. Ich hab's gesagt, Stile gibt's da viele. In den folgenden Minuten mal urbane Clubmusik. Großstadtdschungel heißt denn auch dieser Titel vom Berliner Rapper Tapete.
Im Affenstall, der größte Stadtprimat, in dem Land, das in der Tat fast keine Kinder mag. Voll nach Denkbehinderter, hier wird kaum was hinterfragt. Hier lässt man es mit sich geschehen, aus Angst vor der Gefahr. Bewegungen schildern gewöhnlich und seltsam Gewinner und Nieten stimmen. Die Stimmen verbieten Frieden, bekriegen, lieben und lieben lassen, lieben, hassen, Probleme lösen mit vielen Waffen, in Kriegen schaffen, siegen, waffen. Alles voller Hunde, Kacke, Fastfood, Läden und Gestank an Politiker, Polizisten, Terroristen und Faschisten, arbeitslose Praktikanten, unverstanden und verkannt in bunter Kleidung, Unterscheidung, Dampfverbreitung und Vertreibung. Menschen, große Poster mit Posern in Unterhosen, Posen, nackte Pornifosen, über ein Handy, Fettnarkose, Namen, Werbesprüche, geizesgeil, lose Portemonnaies, Hauptvertraut, Egoisten, kopiertes, geklautes, geraubtes Wissen. Überwachung unter Dach und Fach und keinen Schein zu jucken, bald ist die Kamera immer da, immer nach dir am Gucken. Alles wird gespeichert, erleichtert all deine Telefonate, alles online. Berlin, willkommen im Sonnenschein. Willkommen im Sonnenschein. Die haben den Weitblick, denn der Druck scheint für sie allein und einzig. Der Zusammenhang bleibt dir verschlossen. Du, was du tun musst, kannst du nicht lassen. Der Versuch zu verstehen, vergib mir's vergeblich. Erheb oder ergib dich dem Stummsinn als Erlebnis. Stell deinen Kopf ab und den Fernseher ein. Werd einer von vielen und sei nie mehr allein. Armut und Reichtum fordert und Leistung, ehrlich und Lügner in Angst und geborgen. Leben lassen und morden am Abend, am Morgen geboren, gestorben, vergelten, vergeben. Freude, Depression, Sterbehilfe, wiederbeleben. Leb dir schon alles voller Zombies, Autos, Hupen, Wut und alles dort. Du Pop, was du Kacke, stampfende Facke, Attrappe, Hauptsache, das bleibt spannend.
Breitbandnetzmusik mit Tapete und seinem Track Großstadtdschungel. Den kennt der Mann aus Berlin ganz gut und auch den für viele ziemlich verschlungenen Dschungel der Musikindustrie. Da gibt's ja unendlich viele Plattenfirmen, mit denen man Verträge abschließen kann. Nicht alle sind immer die größten Profis dabei. Tapete jedenfalls hat sich da sozusagen an so einer Liane verhakt. Wie das? Er hat ein bisschen vorschnell einen Künstler-Exklusivvertrag unterschrieben. Der hat ihn dann ein Jahr lang daran gehindert, seine Werke einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, selbst nämlich. Dann aber hat sich dieses Problem fast von selbst aufgelöst. Das Studio, bei dem er gesigned war, ging pleite und so konnte Tapete das Vertragsverhältnis mit Unterstützung eines Anwalts auflösen. Jetzt vertreibt er seine Sachen über das Netzlabel von Duload. Das soll ziemlich faire Bedingungen für junge Künstler haben. Und das fand wohl auch der Kölner Matthias Bär, der nennt sich schlicht Bär mit AE und nennt auch seine Musik so, wie sie ist. Gute Laune, Haus.
I open up my window and the sunshine hit my eyes. I like the smell of summer.
Bär mit AE und sein Gute-Laune-Haus. Ein Titel von der Duload.de Netlabel Compilation, die können Sie sich gratis runterladen. Den Link dazu unter breitband-online.de.
Breitband Blogspiel.
Blogspielzeit bei Breitband. Sie können Reportagen, Kommentare, Klangkunst oder Kurzhörspiele hochladen. Wir wählen dann ein Blogspiel der Woche aus, das wir hier in der Sendung vorstellen. Diese Woche haben wir uns für Selbsthilfegruppe 2 von Friebauer entschieden.
Ich weiß nicht, wo ich lieber nicht wäre. Ich weiß nicht, wo ich lieber nicht wäre.
Scheiße. Und ich mach nie was fertig. Weil ich klein bin. Stell dir vor, wir leben nur einmal.
Ich stoppe das alles.
Der Sommer war überhaupt perfekt.
Auch jetzt ist es wieder so, dass ich eigentlich hinfahre, aber es geht nicht. Es geht absolut nicht, ganz und gar nicht. Weil die Fenster klein waren und das Zimmer dunkel. Wenn jemand so wie ich die Welt von unten gesehen hat, so von unten, weiß er Sachen, die sonst keiner weiß. Und die Welt ist gefährlich für ihn.
Ich war planlos und ich bin es immer noch.
Ich tat das einzig Richtige, ich stach in See.
Aber ich gehe weiterhin.
Im Kino bist du sicher. Irgendwann geht das Licht aus und keiner fragt dich was.
Ich sollte definitiv wegbleiben.
Ich weiß nicht, was es war, aber ich passte da nicht rein.
Weil ich klein bin.
Du bist doch irre.
Ich fange heute neu an. Ich bin neu. Für mich ist alles neu. Ich habe Angst, dass ich die neuen Sachen nicht verstehe, dass alles zu neu ist, dass ich nichts kapiere.
Dann sagst du ja zu der ganzen Scheiße.
Es war der Tag unserer Abfahrt. der Himmel bedeckt und grau.
Ich will es mir immer wieder sagen.
Leck mich, guck doch mal selbst an dir runter.
Scheiß auf dich.
Ich stoppe das alles.
Ich sah nichts vor mir, nur mehr.
Wenn mir also jemand wehtut, gehe ich nicht etwa nicht wieder hin, damit er mir nicht mehr wehtut. Ich gehe wieder hin, damit er es nicht mehr tut.
Weil ich alleine dastehe. Weil ich Angst vor Vernichtung habe. Weil ich klein bin.
Selbsthilfegruppe 2, unser Blockspiel der Woche von Friebauer aus Berlin. Friebauer, das sind Josef Bauer und Mia Frimmer. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Mia Frimmer. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie schreiben die Texte. Was haben Sie mit dem Stück denn therapieren wollen?
Uns alle. Eigentlich heißt das Stück Ich bin meine eigene Selbsthilfegruppe, Teil 2. Aber Selbsthilfegruppe passt, glaube ich, nur ins Internet. Joe hat das hochgeladen und ich glaube, da muss man das etwas verknappen. Also, wen therapieren? Gar keinen. Wir sind alle verzweifelt und denken Dinge, die, glaube ich, alle manchmal denken, aber nicht so richtig sagen.
Gut, das heißt, es gibt keine Rettung für keinen von uns. Was macht denn Ihr Partner, der Joe Bauer, in dieser Zusammenarbeit?
Also, ich schreibe die Texte und nehme die Schauspieler und Schauspielerinnen auf. Und dann zusammen mit Joe, also er ist der Musiker, was man eigentlich auch sehr deutlich hört. Meine anderen Stücke sind oft ganz ohne Musik, manchmal nur textbasiert oder mit Geräuschen. Und er bringt, hat die Ideen für die Musik und bringt eben die Musik mit. Und dann arbeiten wir zusammen an der ganzen Sache in der Form, dass wir es eben zusammen hören und überlegen, was passt dazu, wann muss eine Pause. Das heißt, er ist eigentlich der rhythmische Teil des Ganzen.
Ja, und im Hintergrund nehmen Sie gerade neue Geräusche auf oder was ist das?
Ja, so ungefähr. Ich bin scheinbar immer auf Reisen im Moment. Also ich stehe in Frankfurt am Bahnhof und habe mir jetzt hier so eine kleine Sprechecke gesucht, aber leider sind hier keine Bahngeräusche, aber im Hintergrund sind die Autos und das ist sozusagen die verzweifelte Straßenecke hier in Frankfurt.
Okay, also Verzweiflung überall. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Das war Mia Frimmer von Friebauer und die haben gemacht Selbsthilfegruppe 2, unser Blockspiel der Woche. Und wir freuen uns, wenn Sie uns neue schöne Töne hochladen. Ja, das war's auch schon von Breitband hier heute am Sonnabend. Hier folgen gleich die Nachrichten und anschließend die Deutschlandrundfahrt heute aus Zeitz in Sachsen-Anhalt. Das letzte Wort hat aber Martin mit der Netzmusik.
Ja, ich habe noch einen Titel von dieser Netlabel-Compilation von Duload.de. Das ist eine Band aus Hamburg. Business Class heißt die mit dem Titel Dive. Und damit wünschen wir Ihnen noch ein wunderschönes Wochenende. Radical Change. You're alive. You're in. Just take your time to find your feet and circle by colors and glands. One step in front, come take your chance. Now step up and go to the rail. Don't hold your head down, nothing will fail. Close your eyes and take a last breath and dive to lay down your rep. Just break through this silent place. Wipe your slate clean and leave your routine. Make a deal for a radical change. Change. A radical change. A radical change.
change.